Hallo zusammen, Boris hier. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen Unterstützer des Felgendrehern-Fans-Podcasts, und zwar Logistikbude. Logistikbude automatisiert die Verwaltung von Ladungsträgern, also Paletten, Behälter, Spezialgestelle und solche Dinge. Wenn ihr als Produktionsunternehmen, Logistikdienstleister oder Handelsunternehmen die Verwaltung eurer Ladungsträger immer noch manuell bucht und per E-Mail abstimmt, dann wird es höchste Zeit, mal zu überlegen, ob sich das nicht auch automatisieren lässt. Logistikbude weiß genau, wie das geht, denn sie sind genau darauf spezialisiert. Schaut am besten mal vorbei unter www.logistikbude.com. Logistikbude.com. Hallo und herzlich willkommen zum Felgendreher und Friends Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich darf heute bei mir hier zu Gast im virtuellen Studio zwei Gäste begrüßen. Den einen Gast kennt ihr auf jeden Fall schon, unseren hauseigenen Professor, Professor Dr. Knut Allecke, ex-McKinsey. Knut, schön, dass du dabei bist. Willkommen.
Ja, super, wieder dabei zu sein. Freue mich auf die Diskussion, Boris.
Heute geht es um das Thema Supply Chain, Risiko und Resilienz. Ein Thema, über das wir schon an vielen Stellen gesprochen haben, aber nicht in der Form von einer sogenannten Masterclass, wie wir es heute machen wollen. Masterclass heißt für uns, wir nehmen uns mal ein Thema vor und lassen Knut mal ein bisschen in das Thema eintauchen, aus der theoretischen Seite und auch seine Praxisseite, die er kennt, um dann danach nochmal ein bisschen weiter zu diskutieren und vor allem in diesem Fall auch mit einem Praktiker, der sich mit dem Thema Supply Chain Resilienz und Supply Chain Risiko vermutlich besonders gut auskennen könnte. Nico Nörbchen, SVP of Supply Chain bei Olympus. Herzlich willkommen, Nico, zum ersten Mal bei uns zu Gast. Schön, dass du dabei bist.
Super happy, hier mit dabei zu sein und freue mich auf das Gespräch.
Sehr gerne, sehr gerne. Nico, gib mal ein paar Hintergrundinformationen, nur rein übersichttechnisch, damit Leute wissen, aus welcher Perspektive du hier argumentierst. Firma Olympus dürfte vielen Begriff sein, vielleicht nicht allen. Ganz kurzer Abriss, was macht ihr konkret, wie groß seid ihr aufgestellt und wie passt deine Rolle da rein? Du warst viele Jahre in Japan, habe ich verstanden, oder zumindest in Asien. Jetzt wieder zurück bei uns in Hamburg, wo der Europa-Hauptsitz von Olympus ist, oder zumindest der Deutschland-Hauptsitz. Erklär mal ganz kurz so die Zusammenhänge.
Ja. Der Europa-Hauptsitz von Olympus ist in Hamburg, der globale Hauptsitz ist in Tokio, japanisches Unternehmen. Viele kennen es von Kameras aus der Vergangenheit, aber mittlerweile ist Olympus ein reines MedTech-Unternehmen, ungefähr 30.000 Mitarbeiter, 9 Milliarden Umsatz, global aufgestellt mit drei Hauptzentren, Amerika, Asien und Europa, wo alle Produkte herkommen und Vertrieb weltweit über alle Regionen hinweg. Meine Rolle sehr stark end-to-end Supply Chain orientiert, mit dem ganz konkreten Fokus, alles im Griff zu haben, was entweder für die Planung, für die Manufacturing Site notwendig ist, oder dann schon, wenn es aus der Manufacturing Site rausfällt, sozusagen bis zum Kunden geliefert wird.
Das heißt, der Themenbereich Supply Chain Resilienz und Supply Chain Risiko fällt auf deinen Tisch sozusagen letztendlich. Zumindest mit.
Das ist ein sehr großer Berg, sehr schweres Gewicht auf meinem Schreibtisch, ja.
Ja, Knut, du hast auch schon viel über das Thema nachgedacht, viel in deiner Karriere mit Klienten über das Thema Supply Chain Resilienz gesprochen. Für mich kommt es auch ein bisschen vor, als wenn das Dauerthema überhaupt ist. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, als wenn wir seit gestern über Krisen sprechen und die Auswirkungen, die Krisen auf unsere Supply Chain haben und wie wichtig Supply Chain ist. Es geht ja schon viele Jahre zurück. Corona war, glaube ich, der größte Fall, wo wir eigentlich nonstop nur über das Thema gesprochen haben. Trotzdem lässt sich, glaube ich, festhalten, die Message ist noch nicht bei allen angekommen. Wenn man jetzt wieder sieht, was die jüngsten Krisen, die jüngsten Disruptionen, Stichwort Straße von Hormuz und Kriegshandlungen im Persischen Golf angeht, hat man teilweise das Gefühl, als wenn die Unternehmen nichts gelernt hätten, als wenn der Horizont wirklich nur von heute bis übermorgen geht, aber nicht viel weiter und die Unternehmen wenig gelernt hätten. Das hat sicherlich gute Gründe, darauf wirst du sicherlich eingehen. Gib uns mal jetzt so ein bisschen, gebe ich dir die freie Bühne sozusagen, obwohl ich genau weiß, dass ich wahrscheinlich relativ schnell wieder reingrätsche, ne, weil wir die ersten Fragen habe und Nico wahrscheinlich genauso. Aber Knut, leg mal bitte los und bereite uns mal das Thema Supply Chain Resilienz und Supply Chain Risiko so ein bisschen in so einem Kontext vor hier für uns, für unsere Diskussion.
Ja, mache ich sehr gerne. Was ich spannend finde, ist, dass früher, wenn man über Risk and Resilience gesprochen hat, so vor 10 Jahren, dann wurde immer auf Fukushima referenziert. Also wir erinnern uns daran, großes Erdbeben. Und über Jahre war das immer das Beispiel, weil anscheinend sonst keine Disruption passiert ist. Und jetzt ist es eigentlich so, dass man einfach nur gucken muss, was letzte Woche passiert ist. Oder diese Woche oder vor 4 Wochen. Also zum Beispiel werden jetzt im Augenblick wieder die Chips teurer, weil die irgendwie in Rechenzentrum genutzt werden und die Rechenzentren gerade entstehen. Und damit kommen wir schon wieder in so einen kleinen Engpass bei Chips rein. Das merkt dann jeder, der sich ein neues Mobiltelefon kaufen will, dass sie gerade teurer werden. Dann haben wir jetzt letzte Woche ich bin hier im Süden von Deutschland eine Hitzewelle und diese Hitzewelle führt dann auch dazu, dass die Produktivität runtergeht. Jetzt wird schon wieder darüber gesprochen, dass vielleicht der Rhein auch nicht genug Wasser hat, dass also da schon wieder eine Disruption stattfindet. Also es passiert gefühlt ständig mehr als früher. Aber vielleicht nehmen wir in der Tat, du hast ja schon die Straße von Hormuz erwähnt, vielleicht nehmen wir das mal als Beispiel, weil da gerade sozusagen in den letzten Monaten eine massive Disruption stattfindet. Vielleicht bevor wir auf die Straße von Hormuz eingehen, wir unterscheiden ja immer ganz gerne, haben wir in dem Podcast auch schon mal gemacht, zwischen zwei Arten von Disruption. Das eine ist sozusagen, das sind diese schwarzen Schwäne, Black Swan Events. Das ist was, wo ich, das kann ich nicht vorhersehen, also schwere Erdbeben sind Beispiele dafür, haben aber eine sehr große Auswirkung. Und dann gibt es die anderen, die auch eine sehr große Auswirkung haben, aber eigentlich vorhersehbar sind. Das ist so ein bisschen die ganzen Themen, die aus Washington kommen. Und die bezeichnen wir als Grey Rhinos, also graue Nashörner. Das muss man immer unterscheiden. Und jetzt die philosophische Diskussion, ob jetzt der Krieg in Iran ein Grey Rhino oder ein Black Swan war, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht gucken wir uns mal an, warum das denn eigentlich, warum diese Straße von Hormuz, die jetzt immer in der Presse ist, so spannend ist.
Kurz dazu erwähnt, Knut, wir müssen das immer erwähnen, wenn wir über so tagesaktuelle Themen sprechen. Wir nehmen das Ganze am 2. Juli auf. So, wenn wir das Ganze irgendwie am 5. Juli senden oder am 10. kann schon wieder die Welt ganz anders aussehen. Vielleicht ist sie dann wieder gesperrt oder frei, wie auch immer. Aber nochmal Housekeeping. Wir nehmen diese Folge am Morgen des 2. Julis auf. So, weiter geht's.
Sehr gut, sehr gut. Genau. Und in der Tat geht es ja im Augenblick aber auch so da wieder das Gefühl, dass es rein, raus geht. Dann ist er auf, dann ist er wieder zu. Aber vielleicht mal, warum ist diese Straße von Hormuz denn eigentlich interessant? So ein paar Fakten dazu. Es sind ungefähr 20% des weltweiten Öls, was über die Straße von Hormuz abgewickelt werden. 20% des LNG, das heißt also Gas, und ungefähr ein Drittel des weltweiten Düngers. Die müssen alle über diese großen Tanker, müssen alle durch diese Straße von Hormuz. Weiterhin ist es so, dass ungefähr 40% des globalen Heliums aus Katar kommt. Wenn man sich da jetzt mal überlegt, wie Halbleiter hergestellt werden, also Chips, wie die produziert werden, dann haben die natürlich Reservetanks, aber die gehen dann irgendwann zur Neige. Und Helium ist unglaublich wichtig für die Halbleiterfertigung. Das heißt also, da hat man dann irgendwann auch Probleme. Ein paar weitere ganz interessante Fakten. Schwefel, 45% des globalen Schwefelhandels gehen durch die Straße von Hormuz. Dann Monoethylenglykol, hier auch das alles, was man sozusagen für Polyesterfasern und Verpackungen und Textilien braucht. Da geht ein großer Teil auch, kommt aus der Golfregion. Und wir haben es alle schon in den Medien gelesen, auch Kerosin wird knapp. Ne? Also die Fluglinien reduzieren schon ihre Flüge. So, das ist sozusagen mal die Situation. Das heißt, hier haben wir einen, im Englischen nennt man Choke Point. Das heißt also, wir haben hier wirklich ein kritisches Teil der weltweiten Supply Chains. Und wenn man sich jetzt anguckt, es geht sozusagen immer so hin und her. Es war lange komplett zu. Jetzt ist es so, dass so 20 bis 40 Schiffe ungefähr pro Tag da durchfahren. Normal sind so 90 bis 100. Die werden eskortiert. Es wird dann irgendwie Minenräumung gemacht. Es wird Minenräumung nicht gemacht. Der Ölpreis ist deutlich nach oben gegangen. Der ist auch jetzt wieder nach unten gegangen. Das heißt also, hier haben wir eine unglaubliche Unsicherheit. Und diese unglaubliche Unsicherheit führt eben dazu, dass die Supply Chains dann auch eben nicht mehr so stabil und nicht mehr so zuverlässig funktionieren. Wenn man sich jetzt überlegt, was passiert denn eigentlich, man liest dann immer in der Presse, ja, die Straße von Hormuz ist jetzt wieder frei. Und da wird immer so dieses Narrativ erzählt, jetzt ist ja alles wieder gut. Na, jetzt kann man wieder anfangen, back to normal. Das ist aber leider nicht so. Also wenn man sich mal einfach vorstellt, man hätte einfach eine lange, lange Pipeline und das wäre sozusagen unsere globale Supply Chain. Und diese Pipeline wird normalerweise immer befüllt und dann kommt auch dann auf der anderen Seite was raus. Jetzt wird sie nicht befüllt, es läuft also leer. Das heißt, wenn ich jetzt mal anfange, dann irgendwo am Anfang wieder den Hahn aufzudrehen und die Pipeline wieder zu befüllen, dann gibt es einfach eine gewisse Zeit, die vergeht, bis wir dann wirklich dann auch wieder in die Normalisierung kommen. Und wenn man sich da die Zahlen anschaut, dann ist es einfach so, dass uns das noch so circa 3 Monate bis 12 Monate beschäftigen wird, wenn die Straße von Hormuz dann wirklich komplett offen ist. Öl braucht ungefähr 3 Monate, LNG ungefähr auch 3 Monate. Bei dem Dünger ist es was, das Dünger hängt natürlich sehr stark von den Ernteperioden ab. Das heißt also, hier kann es sein, dass es noch viel länger dauert, weil einfach die Ernten davon abhängen. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist ein klassischer Bullwhip-Effekt, dass eine verzögerte Auswirkung von dieser Straße von Hormuz zu sehen ist. Also sehr interessant. und zeigt einfach, wie unglaublich wichtig es ist, hier eine Transparenz zu schaffen. Wie abhängig ist man denn jetzt eigentlich von der Straße von Hormuz und damit dann auch wirklich dann auch Gegenmaßnahmen zu implementieren?
Knut, und das unterscheidet nochmal beispielsweise diesen speziellen Fall, Straße von Hormuz, beispielsweise mit Fällen in der Vergangenheit, mit der Ever Given beispielsweise im Suezkanal, wo nachdem man wusste, okay, der Kanal ist befreit, die Durchfahrt ist wieder gewährleistet, da wäre sozusagen abzusehen, dass das nicht nochmal in nächsten Wochen wieder passiert. Hier ist ja immer eine Situation, wo man gar nicht weiß, wie dauerhaft dieser Frieden beispielsweise ist und wie schnell da wieder was hochkochen kann. Wenn einmal entsprechende Parteien festgestellt haben, wie wirkungsvoll und wie nützlich eigentlich so ein Chokepoint sein kann, wenn du den entsprechend gut ausnutzen kannst. Deswegen ist das nochmal eine Unsicherheit, die das Ganze auch nochmal wahrscheinlich besonders dramatisiert, wenn du die Möglichkeit hast oder wenn die Gefahr besteht, dass der Hahn, den du gerade beschrieben hast, nicht nur einmal geschlossen wurde und dann wieder geöffnet wurde, sondern ständig auf und zu und halb offen und ganz offen und wie auch immer, dann ist nochmal eine extra Verunsicherung, glaube ich, gegenüber allem. Beispielsweise gegenüber Unternehmen, aber auch gegenüber der Räder und der Versicherung der Räder und so weiter, der ganze Rattenschwanz, der da dranhängt. Ne? Aber das nochmal so als Beobachtung, warum dieser Fall nochmal so extra dramatisch ist. Aber Nico, da kannst du vielleicht noch was zu sagen, deine Einschätzung vielleicht ganz kurz, bevor wir Knut wieder die Bühne überlassen.
Bin ich mal dabei reinzuspringen. Das sind super gute Beispiele. Ich glaube, sie zeigen eins, dass aufgrund der globalen Verkettung, wir haben diese Single Event, auf die wir sonst in der Vergangenheit immer geschaut haben, aber aufgrund der globalen Verkettung, der Single Event am Suezkanal, als das wieder bereinigt war, ne, gab es den Panama-Kanal, wo einfach wenig Wasser drin war und einfach wenig durchgeflossen ist. Als das vorbei war, kam Straße von Hormuz. Also die Events kommen immer wieder. Wir können nicht immer vorhersagen, welche das sind, aber die Events kommen immer wieder, egal ob das Black Swans oder Grey Rhinos sind. Und was so super wichtig ist für uns als Unternehmen, ist die Kausalketten zu verstehen. Also Knut, das, was du gesagt hast am Anfang, ne, zu verstehen, wenn jetzt die Straße von Hormuz zu ist. Ich kenne meine ersten Supplier, aber ich muss auch verstehen, was Supplier 2, Supplier 3, also Tier 2, Tier 3 und so weiter angeht, um diese Auswirkungen zu kennen. Und das ist das, was es für uns so wichtig macht, einfach Kausalkette plus unsere Supply Chain viel, viel besser zu kennen, sodass wir uns viel besser darauf vorbereiten können und auch besser reagieren können, wenn solche Events passieren und nicht jedes Mal Ewigkeiten erst brauchen, bevor wir wissen, naja, Straße von Hormuz, wir fahren eigentlich gar keine Containerschiffe durch, betrifft uns gar nicht, aber dann nach irgendwie so 3-4 Tagen, 3-4 Wochen und dann ist es viel zu spät, ne? Stellt man dann fest, ja, nee, sind aber Supplier, die davor sind, die da sehr stark davon betroffen sind. Also super wichtiges Thema und für uns und das ist der Link, der Rückschluss zu Resilienz hier am Anfang halt einfach auch, wo du gesagt hast, ne, die Unternehmen verlieren das wieder. Ich glaube, es ist extrem wichtig, es immer beizubehalten und wirklich die Foundations in den Unternehmen weiterzubauen, die Ketten zu verstehen und die Strukturen zu verstehen, sodass einfach vorbereitet werden kann auf etwas, was wir nicht ganz genau beziffern können und nicht ganz genau benennen können.
Ich glaube, lass mich da mal direkt drauf eingehen. Du hast ein paar sehr interessante Sachen gesagt. Fangen wir mal hinten an. Das Beziffern von Risiko oder auch von Ausfällen. Das finde ich ein super spannendes Thema. Wenn man mit Unternehmen diskutiert und sie fragt, hey, was passiert denn eigentlich, wenn einer von euren Zulieferern mal ausfällt? Was passiert dann? Und dann gibt es meistens so, ja, da können wir nicht produzieren, aber wir haben ja Bestände, wir können ja das ja irgendwie entkoppeln. Aber man weiß nie ganz genau, wie lange reicht das denn eigentlich und kann nicht sagen, welcher Umsatz und welche Marge at risk ist. Und das sind Kennzahlen, die müsste eigentlich oder sollte eigentlich jedes Unternehmen immer wissen, damit man dann abschätzen kann, wie wichtig ist es denn jetzt, direkt zu reagieren? Oder haben wir vielleicht noch 4 Wochen Zeit, haben wir vielleicht noch 8 Wochen Zeit? Ne? Erster Kommentar. Zweiter Kommentar, du sprichst über ein Thema, wo sich Unternehmen auch sehr schwer tun. Und zwar ist es die Transparenz über den ersten Zulieferer hinweg. Also was bedeutet das? Ihr habt im Prinzip mit euren direkten Zulieferern ja auch vertragliche Verpflichtungen. Da ist völlig klar, da kriegt man ja Transparenz hin. Aber sobald man dann so in die zweite Ebene, dritte Ebene, vierte Ebene reingeht, da ist das nicht mehr so klar. Und wir haben bei McKinsey noch so ein jährlicher Survey gemacht, wo wir gefragt haben, was macht ihr denn eigentlich? Und wollten da auch wissen, wie steht es denn eigentlich jetzt gerade um diese Transparenz, diese mehrstufige Transparenz? Und das war schon so ein bisschen ernüchternd. Da haben wir herausgefunden, dass nur 9% der Unternehmen über die Stufe 2 hinweg Transparenz haben. Das heißt also im Prinzip, man fährt so ein bisschen im Blindflug. Und das ist okay für eine Disruption, die, sagen wir mal, nur eine Woche geht, die man dann über Bestände abfedern kann. Sobald es aber länger geht und dann man auch irgendwie strategisch darauf reagieren muss, kann man das dann eben nicht mehr machen. Wenn man vielleicht mal zurückgeht und überlegt, was ist denn eigentlich jetzt anders in den letzten 6 Jahren? Weil irgendwie hat es ja vorher funktioniert. Und irgendwie, ehrlicherweise, funktioniert es jetzt auch irgendwie. Aber es funktioniert halt längst nicht mehr so gut. Die Supply Chains funktionieren nicht mehr so gut. Man muss allerdings auch sagen, dass die Supply Chains immer noch so gut funktionieren, dass eigentlich immer Ware zum Beispiel im Supermarkt verfügbar ist. Ja, es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwo wirkliche Engpässe hätten und damit Probleme hätten bei der täglichen Versorgung. Aber was ist denn passiert? Also es gab beim Lockdown, das war ja sozusagen das erste Mal, wo diese Disruptionen stattgefunden haben. Und dann, man ist nicht mehr in Urlaub gefahren und jeder hat dann für sich entdeckt, oh, wir könnten eigentlich mal unser Haus renovieren, weil wir sind jetzt im Homeoffice, brauchen irgendwie Computer, Bildschirme, neues Equipment. Das heißt, die Consumer Electronics Industrie ist durch die Decke gegangen. Interessanterweise auch weiße Ware ist auch durch die Decke gegangen. Also viele Leute haben sich in der Tat eine neue Küche eingerichtet. Alles, was so Gartengeräte angeht, ist auch durch die Decke gegangen. Die hatten wirklich Wachstumsraten von 30% über 2 Jahre. Und China war in der Lage zu produzieren. Das ist ganz interessant. Und dann hat aber das auch angefangen, dass im Prinzip diese großen Mengen haben dann einfach die globalen Logistiksysteme überlastet. Und dass, wenn eine Überlastung stattfindet, dann hat man immer so eine Verzögerung. Das heißt, also, da gab es dann irgendwo Staus in den Häfen und bei der Auslieferung. Und da hat man so das Gefühl gehabt, dass die Systeme nicht mehr funktionieren. Aber ehrlicherweise waren die einfach nur noch überlastet. Und das war auch die Zeit, wo dann die Unternehmen angefangen haben, sich mit Risk and Resilience auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, was macht man denn jetzt eigentlich? Ja, also viele Unternehmen haben dann im ersten Schritt mal War Rooms aufgebaut, kurzfristig irgendwo aktiv werden. Nach einigen Wochen war dann aber die Disruption noch nicht vorbei. Dann wurde darüber nachgedacht, wie können wir uns denn strategisch darauf einstellen, dass da irgendwie sowas vielleicht mal wieder passiert. Müssen wir da irgendwas anders machen? Müssen wir da vielleicht irgendwo eben eine Transparenz schaffen und dann auch irgendwo Hebel zu implementieren? Es wurde sehr viel darüber diskutiert, wir müssen jetzt mal irgendwo Dual Sourcing machen. Es war von China Plus One die Rede. Aber genau, Nico, wie du sagst, das kann ja China Plus One auf der ersten Ebene, hat man sich dann wunderbar abgesichert, aber auf der dritten Ebene kommt dann wieder alles zusammen aus der gleichen Region in China, dann ist man da doch wieder abhängig. Ne? Also da wurde sehr viel gemacht und es war auch, ich würde mal sagen, es war dann auch teilweise besser. Und dann, Boris, du hattest am Anfang gesagt, es ist teilweise frustrierend zu sehen, dass wir anscheinend aus diesen ganzen Krisen nichts lernen. Ein Kollege hat immer mal gesagt, je größer das Unternehmen, desto kürzer ist sozusagen die Erinnerungsperiode. Und das haben wir immer wieder gesehen. Ich bin sehr häufig von Klienten angerufen worden, wenn dann wieder eine Disruption war, oh, wir müssen was machen, wir müssen jetzt mal ein War Room aufsetzen, wo man denkt, ja, aber über das Thema haben wir doch jetzt eigentlich 6 Monate gesprochen. Das ist zwar jetzt schon wieder 6 Monate her, aber warum habt ihr das denn nicht weitergemacht? Und da merkt man so, dass dann teilweise einfach so eine gewisse Kurzfristigkeit dann wieder vorkommt, wo man dann eben dann irgendwo Kosten spart. Die Frage ist natürlich, was sollte man machen? Vielleicht erkläre ich das nochmal und dann können wir auch gerne mal noch ein bisschen intensiver diskutieren. Also ich glaube, es sind sozusagen so 3 Schritte, die wichtig sind. Einmal muss man im Prinzip so eine Art Foresight machen, man muss also überlegen, was kann denn eigentlich überall passieren. Na, also sich überlegen, wo kommt die nächste Disruption? Man kann nicht alles vorhersagen. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, Black Swans kann man nicht vorhersagen. Aber was man vorhersagen kann, damit muss man sich auseinandersetzen. Na, also wenn jetzt irgendwie so Tarife angedroht werden, Zölle angedroht werden, dann muss man sich damit auseinandersetzen und dann auch verstehen, was haben die denn eigentlich für Auswirkungen. Man muss hier auch vor allem dafür sorgen, dass die Organisation sozusagen ein Risk-Mindset hat. Was heißt das? Wenn jemand, der irgendwo in einem Planungsbereich arbeitet, merkt, dass da geht irgendwas jetzt gerade nicht so richtig, der Zulieferer ist nicht mehr so richtig zuverlässig, dann kann man sagen, okay, das macht die KI irgendwann. Aber wenn ich das jetzt schon sehe, dann muss ich das auch eskalieren. Dann muss ich jetzt auch sagen, hey, da müssen wir mal drauf gucken. Ne? Da müssen wir mal irgendwie einen Watchdog draufsetzen. Dann, wenn ich dann sehe, dass irgendwo eine Disruption stattfindet, dann muss ich natürlich handeln. Und das Handeln bedeutet, ich habe in meinem Planungssystem zum Beispiel die Möglichkeit, Szenarien zu entwickeln. Szenarien heißt, hey, was passiert denn eigentlich, wenn dieser Zulieferer mal nicht liefern kann? Und was mache ich denn dagegen? Und dann habe ich sozusagen diese Szenarien, die ich dann anschauen kann. Dafür brauche ich ja eben wieder die Transparenz, weil der Alternativzulieferer ja vielleicht dann eben auch ein Kapazitätsproblem bekommt, weil er vielleicht auch bei anderen dann einspringen muss. Das heißt also, hier muss ich schnell reagieren, muss schnell meine Entscheidungen treffen, damit ich dann den Engpass dann eben beseitigen kann. Und dann muss ich natürlich danach auf jeden Fall in so einen Verbesserungsprozess reingehen, dass ich aus diesen ganzen Disruptionen lerne und damit sozusagen eine strukturelle Resilienz von meiner Supply Chain dann aufbauen kann. Vielleicht, um abzuschließen, ich fand, die Ilse Henne von ThyssenKrupp hat mal über drei Kennzahlen gesprochen, die ich ganz spannend fand. Die erste ist die Days of Awareness. Das heißt also, wie lange braucht es, bis ich dann wirklich die Disruption erkannt habe? Das soll idealerweise eben sehr, sehr schnell gehen. Und dann sind zwei weitere Kennzahlen sehr wichtig. Einmal Days of Survival. Also wie lange schaffe ich es denn eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Zulieferer ausfällt, wie lange schaffe ich es denn eigentlich, meinen Service-Level aufrechtzuerhalten, ohne diesen Zulieferer? Heißt also im Prinzip, ich habe dann irgendwo Bestände aufgebaut oder ich habe irgendwie das Second Source aufgebaut. Und dann als dritte Kennzahl, Days of Recovery, basierend auf diesem Ausfall, wie lange dauert es denn, bis ich wieder in den Normalzustand zurückkommen kann? Und wenn ich jetzt sozusagen Days of Survival ist 2 Wochen und Days of Recovery ist 4 Wochen, dann weiß ich schon, dass ich ein massives Problem habe, weil dann stehe ich nämlich 2 Wochen da und kann nicht liefern. Also das sind sehr einfache Kennzahlen, die ich mal hernehmen kann, um meine Supply Chain zu bewerten und dann auch zu managen.
Nun, lass uns doch mal drauf eingehen. Ich finde das ganz spannend, dass du es sogar organisiert hast, wie diese 4 Aspekte, die das Ganze zum Leben erwecken, diese Resilienz wirklich lebbar machen und anfassbar machen. Einmal Foresight, Risk, Mindset, Handeln, Szenarien und Lernen habe ich mir notiert hier. Lass uns mal mit diesem Foresight anfangen, weil da fängt es ja eigentlich schon an. Ne? Wir sagen auf der einen Seite, die Welt ist voller Black Swans. Klar gibt es auch Grey Rhinos, aber Black Swans sind sozusagen die großen Events, die keiner vorhersagen kann, aber die auch riesengroßen Einfluss haben. Jetzt sagst du, ja, wir müssen uns Gedanken machen über alle möglichen Dinge, die passieren können. Aber wie konkret, wie kann ich mich darauf einstellen oder was soll ich machen, um in Zukunft besser mit diesen Black Swans umzugehen? Was ist der Foresight? Was kann ich konkret machen? Weil es gibt 1000 Szenarien, die passieren können. Es gibt 1000 verschiedene Black Swans, die irgendwo lauern, die man nicht vorhersagen kann. Was für einen Sinn macht es, sich mit solchen Szenarien, die vielleicht passieren könnten, in dem Feld schon auseinanderzusetzen? Was bringt das und wie mache ich das konkret?
Geh mal davon aus, du hast eine globale Supply Chain und dann machst du sozusagen einen simulierten Stresstest. Das heißt, du sagst zum Beispiel, hey, hier ein paar Zulieferer können ausfallen oder irgendwo Transport können ausfallen oder meine Nachfrage geht, was ist, um 100% nach oben oder um 50% nach unten. Damit kriegst du sozusagen raus, wo denn diese Supply Chain eigentlich bricht. Das heißt, du kennst damit dann die Bottlenecks. So, das ist mal die Voraussetzung. Und dann, Foresight geht nicht dahin, dass du versuchst, Black Swans vorherzusagen, weil per Definition geht es nicht. Aber es gibt eben einige andere Disruptionen, die im Maßen vorhersehbar sind. Also wenn da jetzt irgendwo gerade ein Hurricane sich zusammenbaut, dann muss man dann sagen, okay, wir haben jetzt noch 3 Tage Zeit und wir wissen ganz genau, der Hurricane hat hier eine Auswirkung und das ist auch das Bottleneck aus unserer Supply Chain. Das heißt, wir müssen jetzt handeln. Was können wir denn da eigentlich machen? Wenn irgendwo eine Hitzewelle durch Süddeutschland oder durch Europa geht, kann man auch sagen, man kann sich vorher überlegen, was hat es denn für Auswirkungen und kann sich dann darauf eben einstellen. Das heißt also, man versucht nicht alles vorherzusagen. Man muss eine Kombination machen von so viel Vorhersagen wie möglich, gleichzeitig verstehen, wo die Supply Chain bricht und Alternativen dann eben schon definiert haben, die man dann evaluieren kann, die man dann zieht. Und auch völlig klar, du könntest auch sagen, meine Alternative heißt, ich baue jetzt einfach mal 5 Jahre Bestand auf, weil dann bin ich ja gegen alles gefeit. Ja, das ist auch nicht die beste Idee, weil das dann halt auch finanziell überhaupt keinen Sinn mehr macht. Das heißt, man muss da natürlich dann auch die Trade-offs abwägen.
Soweit die Theorie. Nico, wie sieht die Praxis aus? Ist das bei euch tatsächlich schon so weit? Also geht ihr so ran oder gibt es da wirklich große Hindernisse, die euch es nicht möglich machen, so zu denken, wie Knut eigentlich gerade als Idealzustand beschrieben hat?
Also die Praxis muss genau das umsetzen, 100%. Ich würde einmal ganz gerne einen zusätzlichen Aspekt mit reinbringen und dann kurz auf Olympus und auf die Praxis kommen. So, das Verstehen, wo es bricht und das Verstehen, wenn welche Events irgendwo sind, also diese Transparenz auf der Kette zu haben. Auf der anderen Seite ist auch super wichtig zu sagen, was sind denn die Hochrisikoprodukte? Wenn wir in der Medizintechnik sind, was sind die Produkte, wo wirklich Patientenleben hinten dranhängt, wo Notfalloperationen dranhängen und so weiter? Was sind vielleicht die Produkte, die mehr auf geplanten Operationen sind, also wo mehr Flexibilität ist, ob die jetzt stattfindet oder nicht? Natürlich hat das einen großen Einfluss auf den Patienten, aber es stirbt niemand dabei. Ne? Und das einfach auch zu verstehen, für welche Produkte muss ich denn mehr Risikoverständnis haben und mehr vorbereiten darauf und die ganzen Elemente ins Leben zu bringen. Und für welche habe ich mehr Chancen zu sagen, okay, das kann ich anders handhaben, Das spielt dann alles darauf mit rein, wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen dafür irgendwo, ne? um das Ganze aufzubauen. Wir haben gute Analysen gemacht, was sind unsere Hochrisikoprodukte, die da sein müssen. Wir bringen die in unterschiedlichen Wegen ins Netzwerk. Es gibt Analysen dazu, wie schnell müssen wir beim Kunden sein. Danach hat sich gerichtet oder haben wir uns ausgerichtet, wie redundant müssen wir mit unseren Lagerstandorten sein, welche Möglichkeiten haben wir, schnell einzuspringen und so weiter. Das sind Learnings, die angewendet wurden, die aus den Krisen der Vergangenheit kamen, wo wir, wie gesagt, sehr stark geschaut haben. Okay, wo waren die Breaking Points, Knut, wie du das beschrieben hast? Und was können wir machen, um die zu vermeiden, basierend auf den Risikoklassen? Wir sind parallel dazu hingegangen zu sagen, wie kriegen wir diese Transparenz über was passiert, wo und welche Supplier könnten beeinflusst sein dadurch? Und Knut, du hattest was gesagt vorhin, das fand ich auch sehr spannend. Jeder spricht irgendwie über Dual Sourcing, aber Dual Sourcing ist nicht immer möglich. Also wir haben eine Reihe an Suppliern, die stellen ganz spezielle Produkte her und da gibt es im Zweifelsfall nur einen weltweit oder einen, der diese Qualität abbilden kann. Also dieses Verständnis auch darüber, bei welchen Lieferanten muss ich wissen, wie tief ich in der Kette verstehen muss, was passieren kann, weil es nicht wirklich Alternativen gibt und bei welchen kann ich wirklich über Dual Sourcing und so weiter aufbauen, parallel, dass ich diese parallelen Ketten habe. Wir nutzen externe Anbieter dazu, die uns helfen, diese Ketten zu verstehen. Weil in der Diskussion mit Lieferanten, es gibt sehr gute Lieferanten, die sind sehr transparent und helfen, das zu verstehen. Es gibt aber auch Gespräche mit Lieferanten, wo man entweder sehr, sehr kleine Anbieter nur sind oder was auch immer der Hintergrund ist. Es gibt Lieferanten, die geben nicht viel Transparenz zur Kette raus. Also ist unsere Aufgabe, und wie gesagt, wir arbeiten mit externen Anbietern zusammen, wie Resilink und so weiter, die Transparenz über die Kette schaffen und zum einen sagen, wie hängen die nächsten Lieferantenstufen dahinter und zum anderen aber auch die Möglichkeit geben, wenn du hast den Hurricane angesprochen, der hier stattfindet oder die Unruhe, die da stattfindet, relativ schnell zu verstehen, welche Lieferanten sind davon zu betroffen und so, dass wir die Möglichkeit haben, dann einzuschätzen, okay, welche Auswirkung hat das auf die Rohmaterialien? Welche Verknüpfung hat das dann auf die Endprodukte?
Ja, also das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Vielleicht als Thema würde ich das zusammenfassen, in dass wir, wenn man so 2010 bis 2020 anguckt, da haben wir sozusagen alles versucht zu optimieren. Wir versuchen immer noch zu optimieren, aber jetzt gehen wir in so eine Richtung Optionalität. Was bedeutet das? Früher war es sozusagen so, dass man immer versucht hat, günstiger, 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 ne? Single Source, günstige Logistik, keine Zusatzkapazitäten. Und es hat alles funktioniert. Es waren sozusagen die Zeit der Just-in-Time-Supply Chains, die auch dann zuverlässig funktioniert haben. Und jetzt kommt, man hat so das Gefühl, es geht dann sozusagen immer mehr durcheinander. Und es muss jetzt hier einfach entkoppelt werden. Und man muss eine Optionalität finden. Und die Optionalität kann sein, dass man alternative Frachtrouten hat. Diese alternativen Frachtrouten, wenn man dann irgendwie um Afrika drumherum fahren muss, dann heißt es also, wir brauchen 2 Wochen länger. Das muss ich mal irgendwo vorsehen. Das heißt also, diese deterministische Planung und diese deterministische Optimierung funktioniert nicht mehr. Wir müssen jetzt hier in so einen Lösungsraum reingehen, wo wir dann einfach immer mit dieser Optionalität rechnen. Das ist aber was nicht so einfach ist. Das heißt also, hier brauche ich sowohl eine Unterstützung auf der Tool-Seite, ich brauche aber auch eine Unterstützung auf der Mindset-Seite, ne? Weil ich halt sozusagen hier jetzt immer wieder in Szenarien denken muss. Und das muss sozusagen auch bis zum Vorstand hochkommen. Und das ist ganz interessant zu beobachten. So in 2021, 2022 war Head of Supply Chain regelmäßiger Gast im Vorstand, ne? Had a seat at the table. Und man hat so das Gefühl, dass jetzt aber seitdem das nicht mehr unbedingt so ist. Ne? Weil da waren einfach solche Multikrisen, dass man ständig darüber berichten musste. Aber eigentlich muss man sozusagen das ja umdrehen und sagen, hey, wir sorgen dafür, dass die Supply Chain resilient ist. Das heißt also, wir bereiten uns darauf vor, dass wir die Transparenz haben und dass wir reagieren können. Wir müssen aber trotzdem das Verständnis beim Vorstand auch haben. Und da fand ich ein Ergebnis von dem Survey, den wir da gemacht haben vor 2 Jahren, ganz interessant. Da haben wir auch sozusagen die Heads of Supply Chain gefragt, wie schätzt ihr denn eigentlich das Verständnis von eurem CEO, COO, also von dem Board-Level ein, was so Risk and Resilience angeht? Und das Ergebnis war so ein bisschen erschütternd. Da kam raus, dass nur 12% ihrem Vorstand zutrauen, dass sie ein Verständnis dafür haben, wie diese End-to-End-Ketten und damit Risk and Resilience funktioniert. Das heißt also, hier hat man auch eventuell das Risiko, dass man dann eben in eine falsche Richtung gedrückt wird. Ne? So nach dem Motto, hey, wir müssen aber Kosten sparen. Jetzt nehmen wir mal den zweiten Lieferant wieder raus Und dann haben wir halt eine, sind wir halt dann wieder irgendwo nicht abgesichert und haben bei der nächsten Disruption wieder ein großes Problem.
Ich musste eben so ein bisschen schmunzeln, als den Begriff, wir brauchen ein Risiko oder ein Risk-Mindset, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich muss auch daran denken, dass deutschen Unternehmen jetzt häufig vorgeworfen wird, dass sie zu risikoavers sind und zu wenig Risiko eingehen und zu sicherheitsbedürftig sind und sich gegen alle möglichen Szenarien absichern wollen. Jetzt mal Deutsche allgemein überversichert noch und nöcher, aber Unternehmen, deutsche Unternehmen auch. Und deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln, wenn du jetzt dafür argumentierst, dass wir brauchen endlich ein Risiko-Mindset.
Wir brauchen das Risiko-Mindset und wir müssen das verknüpfen mit den entsprechenden Beispielen. Ne? Also es sind ja nicht mehr nur diese Black Swans und diese Big Events, ne? Sondern das sind die vielen kleinen Themen, wo was für jeden im Vorstand sichtbar ist, dass da was passiert, ne? dass wir nicht liefern können und so weiter. Und auch diese kleinen Events immer wieder zu nutzen und die richtige Story dazu zu bringen und die richtige Verknüpfung zu machen, ist super wichtig. Wir sind in der Supply Chain sehr funktional getrieben. Wir haben gute Konzepte, wir können über die Konzepte sprechen, wir können sagen, was das für die Supply Chain bedeutet. Wir sind nicht im Marketing. Normalerweise sind Supply Chainer nicht die, die das in die richtige Story bringen, sodass das für jeden zu verstehen ist. Das ist eine super große Herausforderung, ein super großes Thema, wo wir besser werden müssen, auch diese ganzen kleinen Events zu nutzen und wir haben Backorder irgendwo Events, ne? Dann so mit einzuordnen, zu sagen, wo kommt das denn her und wie kann man das denn verbessern und wie ist der Rückschluss da drauf, bin ich in der Supply Chain eigentlich richtig aufgestellt? Trainiere ich meine Supply Chain für das Richtige? Und das immer wieder in diese permanenten Verbesserungen mit reinzubringen, ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema, wir auch permanent dran arbeiten können, ne, und nicht auch diese großen Events immer wieder übergehen müssen.
Ich würde vielleicht gerne nochmal ein Thema ansprechen, was vor 2 Wochen, glaube ich, passiert ist. Und zwar, als das neueste Entropic-Modell abgeschaltet wurde. Könnt ihr euch alle daran erinnern, Fable 5 war deutlich besser als das bisher beste Modell von Anthropic. Und die US-Regierung hat gesagt, nein, das können wir nicht freigeben. Oder wir können das nur für US-Amerikaner freigeben, was unmöglich umzusetzen ist. Und deswegen hat Anthropic ja beschlossen, das einfach abschalten. Seit heute ist es jetzt wieder auch verfügbar in Europa. Aber was ich da interessant fand, ist, als Trump mit seinen Zöllen an die Welt gegangen ist, war das in der Tagesschau. Da wurde ewig drüber gesprochen und die Presse hat nicht sehr viel über diese Abschaltung von dem Fable 5 gesprochen. Wenn man sich jetzt aber mal überlegt, was das bedeutet, die amerikanische Regierung, es gibt ja auch jetzt einen Rechtsstreit, ob sie das überhaupt durften oder nicht, aber sie hat sozusagen für 2 Wochen jetzt mal das beste Modell abgeschaltet. Wer sagt denn, dass morgen nicht vielleicht dann auch Microsoft Office abgeschaltet wird oder dass Google abgeschaltet wird? Wir sind einfach so abhängig auf dieser Cyber-Ebene. Weitere sehr interessante Detail ist, es gibt ein sehr erfolgreiches Startup aus Berlin, Langdoc, aus diesem ganzen AI-Umfeld, die so aus dem Y Combinator kamen und die sich im Prinzip über eine US-amerikanische Firma dann gegründet haben. Und dann ist die deutsche Firma ist sozusagen die Tochtergesellschaft der Amerikaner. Die machen Werbung damit, dass sie sozusagen in Europa hosten, europäische Daten, Sicherheit, wir sind nicht von den Amerikanern abhängig. Über ihr Firmenkonstrukt sind sie aber eine amerikanische Firma und können damit morgen abgeschaltet werden. Also diese Diskussion findet im Augenblick überhaupt gar nicht statt und wird überhaupt nicht thematisiert, was ich sehr interessant finde.
Ich glaube, deshalb muss man auch nochmal bemerken, dass wir heutzutage in einer anderen Welt leben im Vergleich zu vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Klar gab es immer schon Protektionismus, dass Staaten versucht haben, ihre Märkte entsprechend zu schützen mit Zöllen oder wie auch immer, mit entsprechenden Maßnahmen. Aber die Art und Weise, wie heutzutage ganz strategisch Supply Chains gerade als Waffe auch genutzt werden können. Klar, der Iran und die Straße von Hormuz-Sperrung ist das klassische Beispiel, aber es zeichnet sich auch in solchen kleinen Szenarien, wie du sie gerade beschrieben hast, ne? Im Cyberbereich beispielsweise, wo man ganz gezielt Waffen einsetzen kann. Es geht im Bereich seltene Erden beispielsweise, wo man ganz gezielt da sich versucht, so ein Monopol zu bauen, um entsprechend politische Leverage da zu haben und das an entsprechender Stelle auszunutzen. Das heißt, ich glaube, diese Welt, die es vielleicht vor 20 Jahren nochmal gab, wo im Großen und Ganzen alle Interesse daran hatten, dass die Supply Chains super funktionieren, dass der Welthandel weiter, immer weiter geht, so wie er läuft, dass alles super flutscht in der gesamten Welt, ne? Um es mal ganz, ganz plakativ oder einfach zu formulieren. Heutzutage ist es eher so, dass die entsprechenden Mächte sehr, sehr bedacht darum sind, sich entsprechende Hebel zu sichern, die man an entsprechender Stelle ziehen kann, was die ganze Sache nochmal ein bisschen komplizierter macht. Und dieses Cyberbeispiel und Zugang zu KI-Modellen ist da nur eins von vielen Beispielen beispielsweise.
Ja, gebe ich dir völlig recht. Da gibt es einen sehr interessanten Artikel von dem Chefökonom von der Rabobank, dem Michael Avery. Der hat über Economic Statecraft geschrieben. Das heißt also, der geht genau dieser These hinterher, dass im Prinzip sozusagen die neue Staatskunst ist es eigentlich, Supply Chains zu dominieren. Und das sehen wir jetzt ja gerade mit China, wo die Rare Earth, die seltenen Erden, im Prinzip als Druckmittel eingesetzt werden. Ja. Die Straße von Hormuz ist auch ein Druckmittel. Ne? Iran hat im Prinzip hier die Weltwirtschaft eigentlich in der Tasche, weil sie können hier im Prinzip aufmachen, zumachen und jeder muss sozusagen da mitgehen. Also das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Und wenn man da dann nochmal sozusagen einfach weiterdenkt, dann kann es ja durchaus dazu führen, dass sich irgendwann dann diese Blöcke dann noch mehr separieren. Also im Augenblick ist es ja schon so, dass China sozusagen seine eigene KI entwickelt mit DeepSeek und allen anderen Modellen, von den USA sozusagen von den Chips abgekoppelt wird, damit auch eigene Chips. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt, dann heißt es vielleicht, dass es irgendwann mal zwei komplett unterschiedliche Blöcke gibt. Oder vielleicht auch drei, vielleicht ist Europa ja auch nochmal ein Block. Und da überhaupt kein Austausch mehr stattfinden kann. Was auch eine sehr interessante Szenario ist, sich darauf vorzubereiten. Weiterhin interessant, doch vielleicht auch als Nebenbemerkung, jeder geht gerade irgendwo in die Richtung, dass neue Rechenzentren gebaut werden. Ja, in USA, die Big Tech Companies investieren, ich habe eine Zahl gehört, 700 Milliarden in Rechenzentren. Ja, und das muss dann ja so weitergehen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was da der Engpass ist, dann sind es im Augenblick nicht die Chips, die werden auch knapp, deswegen werden die Telefone teurer, wie wir am Anfang gesagt haben, aber das sind die Handwerker. Es ist Wasser. Es ist Kupferkabel. Also heißt also einfach Sachen, womit keiner gerechnet hat, die werden jetzt der Engpass, um diese neue Leistung dann zu bringen. Die Energie wird ein Engpass. Siemens Energy ist für 3 Jahre ausgebucht, weil im Prinzip sie ihre Notstromaggregate jetzt zur Energieerzeugung einsetzen. Solche Sachen muss man eben in diesen Modellen, die man aufbaut, um dann zu überlegen, wie können wir denn unsere Supply Chain resilient machen? Das muss da auch irgendwo alle mal berücksichtigt werden. Also es wird sozusagen gefühlt immer komplexer. Das wäre auch super, Nico, deine Erfahrung dann da mal zu hören. Aber wir müssen uns mit diesen ganzen Themen beschäftigen. Das geht nicht anders. Wir müssen sozusagen jeden Input von außen immer wieder aufnehmen und verstehen, was bedeutet das denn eigentlich für uns?
Ist ein absolut konkret wichtiges Thema. Ist ja ein Grundthema in der Supply Chain generell. Ne? Wie gehen wir mit Komplexität um? Und was machen wir? Und wichtig ist, dass wir Strukturen schaffen, die Komplexität irgendwo ein bisschen transparenter zu machen und beherrschbar zu machen. Und wenn wir über Risikomanagement nachdenken, wir investieren viel da rein zu sagen, wir gucken uns unser gesamtes Unternehmen an und analysieren mit externer Hilfe, mit unseren internen Experten, um unser Risikoportfolio irgendwo darzustellen. Und dann ist es extrem wichtig, für dieses Risikoportfolio Priorisierung zu machen. Also was sind Wahrscheinlichkeiten, die wir heute kennen? Was ist wichtiger? Wo sind die größeren Einschläge möglich? Was ist vielleicht nicht so wichtig? Was kann ich schneller recovern? Diese Beispiele, Knut, die du gebracht hast, ne, mit dem Days of Awareness, Days of Survival, Days of Recovery, das Kosten dazu bringen, ne, und das sagen, was sind die Kosten der Recovery? Und basierend auf dem eine klare Priorisierung zu machen, auf welche Risiken muss ich mich stärker vorbereiten? Und dann aber auch im Unternehmen zu sagen, da ist Geld notwendig, um das umzusetzen. Und man steht immer in der Konkurrenz dazu, entwickeln wir ein neues Produkt? Sind wir besser bei Technologie, die wir ins Unternehmen bringen? Oder bereiten wir uns mehr auf Disruption vor? Und da vielleicht auch mit einer klaren Entscheidung aus dem Unternehmen heraus zu sagen, ein Teil des Budgets, was wir haben, muss für Risiko zur Verfügung stehen, um einfach diesen Konflikt ein wenig aufzulösen. Und dann mit der richtigen Priorisierung reinzugehen und zu sagen, okay, das sind jetzt die 5 Risiken, das ist das Budget, was dafür zur Verfügung steht und das ist das, was wir dann, was wir umsetzen können damit. Also Komplexität versuchen ein bisschen stärker beherrschbar zu machen. Wir werden nicht alles rausbekommen, aber beherrschbar zu machen, stärker zu clustern und dann aber auch ganz klar zu sagen, was ist notwendig, um die Risiken zu vermeiden und an den wichtigsten Risiken anfangen.
Genau, vielleicht um so mal in die Richtung zu gehen, was kann man denn jetzt eigentlich machen? Also wir haben jetzt schon viele Sachen diskutiert, dass wir Foresight brauchen, wir müssen uns darauf einstellen, weil wir dann einfach sozusagen nochmal weiter in die Zukunft gehen. Einmal das ganze Thema Modularität. Also wir müssen sozusagen, wenn wir die Komplexität steigern und wenn wir nicht Moduldesign anwenden, haben wir ein Problem. Das heißt also, versuchen hier mal irgendwie die Frage zu stellen, schaffen wir es denn innerhalb von kurzer Zeit auf irgendwo ein alternatives Netzwerk zu gehen? Dann die Frage, wenn ich sozusagen in so ein Multisourcing gehe, da schon mal proaktiv reinzugehen und zu sagen, welche Zulieferer muss ich denn qualifizieren? Nico, bei euch ist ja nicht so, ihr könnt ja nicht einfach von heute auf morgen auf einen anderen Zulieferer umschwenken, sondern müsst euch da ja auch vorbereiten. Man kann sozusagen da schon vorher reingehen und investieren. Wie du das auch beschrieben hast, man muss sozusagen die Datenbasis schaffen. Ne? Man muss also sozusagen diese Frühwarnsysteme haben, aber die Daten müssen dann auch richtig sein. Ne? Wenn man einen alternativen Supplier hat und dann hat, sagt man, oh, das, die Wiederbeschaffungszeit ist 2 Wochen, aber in Wirklichkeit ist er eigentlich 8 Wochen, dann habe ich auch wieder nichts gewonnen. Das heißt, also hier muss ich auch reingehen und mich da absichern. Dann die Frage, wenn ich eine Volatilität auf der Nachfrageseite habe, kann ich vielleicht eine höhere Automatisierung machen, um dann diese Volatilität dann abfedern zu können. Ja, also hier sozusagen in Automatisierung in Prozessen, aber auch Automatisierung in den Fertigungen und in der Logistik. Dann ein wichtiges Thema, das finde ich immer ganz spannend, ist, dass wir früher immer so Landed-Cost-Modelle hatten, die sehr einfach gerechnet wurden, teilweise nur über so Zuschlagsfaktoren. Und ich habe so das Gefühl, dass die Logistikkosten jetzt so volatil werden, und dann auch die neuen Regulatorien in so kurzem Abstand kommen, dass man irgendwie so Circularity und so weiter berücksichtigen muss. Das heißt, diese Modelle müssen auch angepasst werden, um überhaupt mal zu evaluieren, sind wir denn hier in der richtigen Richtung unterwegs. Dann müssen wir natürlich verstehen, wie hängen wir denn zum Beispiel von Rare Earth ab? Also zu der Diskussion, dass jetzt im Prinzip dann die Rohmaterialien schon auch als Supply Chain Druckmittel genutzt werden. Und eigentlich muss man sozusagen in seinen Executive SNOP genau diese Themen mit einbringen, dass man einfach sagt, hey, hier die Geopolitik, hier Achtung, diese Risiken sehen wir, die sehen wir kommen. Wir sehen diese Natural Disaster, das sehen wir kommen und so haben wir uns vorbereitet. Ja. Häufig, wenn ich darüber nachdenke, was meine Klienten in ihren Executive SNOP Meetings diskutieren, das werden viele sinnvolle Sachen diskutiert, aber dieses Risikothema ist da meistens nicht ausreichend drin, würde ich sagen.
Nico, wie sieht das bei euch aus? Ist diese Risikofunktion, ist das eine separate, eigenständige Abteilung oder Funktion, die übergeordnet ist sozusagen, oder ist sie in jeder Abteilung jeweils verankert, jedem Segment verankert? Wie sieht das bei euch aus? Wie tragt ihr dem Rechnung, dass diese Bewertung von Risiken so einen hohen Stellenwert einnimmt inzwischen?
Es ist eine Mischung aus beidem. Es ist eine separate Funktion, ist auch verankert im Board des Unternehmens. Also es gibt ein Risikoboard, wo Teil der Vorstände und aus den verschiedenen Funktionen mit dabei sind, die auf einem monatlichen Zyklus halt durch die Risiken gehen, sich anschauen, was ist notwendig zu machen und so weiter. Und es ist in jeder Funktion gibt es dann die Experten, die verknüpft sind damit und das Verständnis daraus haben, was entweder kommt aus funktionalen Risiken oder aus regionalen Risiken oder was sind neue Trends und so weiter, um das zu vermeiden. Also es ist eine Mischung aus beiden und ich glaube, man braucht auch beides. Du brauchst einen starken Fokus auf die richtige Governance aufzubauen, um das in die richtigen Foren zu bringen und auch in der richtigen Qualität und mit dem richtigen Mindset und der Story dazu. Und du brauchst aber auch diese Basis, um das aus dem Unternehmen und aus den verschiedenen Funktionen rauszuziehen und dann auch auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass es dort umgesetzt wird.
Ist das Best Practice, diese Mischung aus beiden, diese Situation, die Nico da darstellt, oder würdest du es anders aufsetzen oder ist es auch ein bisschen abhängig von der Branche, wenn du unterwegs bist?
Es ist abhängig von der Branche, aber wenn ihr das habt, dann ist es schon mal sehr gut. Die Frage, die man natürlich dann stellt, ist das sozusagen nur im Org-Chart irgendwo verankert oder wird das auch wirklich gelebt? Wenn jetzt dann irgendwo ein Risiko herausgefunden wird, was passiert denn? Ja, wird dann auch wirklich aktiv gehandelt? Wird dann irgendwo auch anders gesourced? Wird dann eventuell auch von dem höher kostigen Supplier gesourced? Oder ist das was man dann wieder vergisst, weil man dann irgendwie Probleme hat, seine Quartalsziele zu erreichen? Ne? Muss jetzt nicht darauf antworten, Nico, aber das sind sozusagen die großen Fragen.
Ja, die Struktur ist das eine, das Mindset dahinter ist das andere. Ne? Und das zieht sich ja durch alle möglichen Anwendungen. Wenn ich Lean nehme, ne, es gibt ganz viele Lean-Tools, Lean-Methoden und so weiter. Wenn ich nicht das richtige Mindset im Unternehmen habe, dann helfen mir die Methoden und so weiter ein bisschen, aber sie bringen nicht den Erfolg. Ne? Und das zieht sich durch IVP, durch alles durch. Also dieses Mindset zu erzeugen, ist extrem wichtig dazu. Ich finde einen Punkt vielleicht noch mit der zusätzlich einzubringen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was wir als Supply Chain auch weiter mit vorantreiben müssen und wo wir das Unternehmen auch versuchen müssen zu beeinflussen. Wir trainieren unsere Supply Chain auf einen bestimmten Aspekt hin. Also wir sagen, wir trainieren unsere Supply Chain darauf, Kosten zu sparen zum Beispiel. Extrem wichtig für viele Unternehmen ist aber, du musst dein Unternehmen darauf trainieren, zu wachsen. zum Beispiel. Ne? Und wie kann ich dieses Element nutzen, um das, was ich sicherstellen muss, um zu wachsen? Also was muss ich als Fundament erzeugen im Unternehmen, um Wachstum zu erzeugen? Was davon sind die Elemente, die mir auch bei Risiko helfen zum Beispiel? Also wie kann ich das verknüpfen? Wenn ich das als Sportler sehe, ich kann auf Langlauf trainieren. Und da kann ich sehr gut drin sein. Und ich werd aber im nächsten Monat gefragt, okay, jetzt nimmst du an einem Schwimmwettbewerb teil. Und nur weil ich ein guter Läufer bin, kann ich nicht gut schwimmen. Also einmal dieses Sicherstellen, dass wir als Supply Chain ein klares Verständnis im Unternehmen dafür zu erzeugen, was sind die Elemente, die wir kreieren müssen, um dem Unternehmen den Dienstleister oder die Dienstleistung zu erzeugen, die das Unternehmen braucht. Und dann dort Risiko mit reinbringen, weil es sind die gleichen Elemente. Ich muss mich flexibel aufbauen. Wenn ich wachsen will, ich muss Standards schaffen. Ich muss flexibel sein, um Veränderungen zu verdauen, wenn ich etwas ins Unternehmen reinbringe oder etwas rausbringe aus dem Unternehmen. Und das sind die gleichen Capabilities, die ich brauche, um mich besser aufzustellen, um Risiken zu handhaben. Also die Verknüpfung, ne? Was ist der Mehrwert fürs Unternehmen? Und da halt einfach die Basis auch für zu schaffen, was ich für Resilienz brauche.
Das kann ich gut nachvollziehen, nochmal den Bogen zu schlagen zu was, was du vorhin gesagt hast, diese Kurzfristigkeit, diese Fokus darauf, Kosten zu reduzieren. Ich kann das gut nachvollziehen und das macht total Sinn, was Nico gerade beschreibt, wie man sich eigentlich für Wachstum in der Zukunft aufstellen müsste und wie da sozusagen die Dinge zusammenpassen. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass viele Unternehmen gerade das größte Problem ist, wie können wir überhaupt die nächsten 6 Monate überleben? Ja, und wie können wir überhaupt irgendwie die Blutung stoppen und wie können wir, und dann kann ich mir diesen Fokus auf, wie können wir jetzt unmittelbar Kosten sparen, macht da Sinn. Und dann musst du ja auch abwiegen, wie stark investierst du in irgendwelche Dinge, die in 5 Jahren mal Früchte tragen versus jetzt unmittelbar, weil jetzt unmittelbar sind wir kurz davor bedroht, irgendwie übernommen zu werden oder uns vom Markt zu verabschieden, wie auch immer. Also ich meine, das ist ja nun wirklich eine sehr, sehr prekäre Situation für viele Unternehmen, wenn wir mal Automobilbranche beispielsweise anschauen. Wo ja genau diese Frage im Raum steht, arbeite ich mit höheren Beständen und bin sicherer oder versuche ich so viel Kosten wie möglich aus den Beständen, aus der Supply Chain rauszubekommen, um mir die nächsten 1-2 Jahre zu überleben?
Ja, also es geht immer um Trade-offs. Also man wird in einem Unternehmen, was kurz vor der Insolvenz steht, nicht sagen, du musst jetzt mal irgendwie die 10 nächsten Supplier qualifizieren, weil das kostet Geld, das ist Aufwand und so weiter. Ein Unternehmen, was nicht vor der Insolvenz steht, macht er vielleicht dann eher mit. Also man muss immer natürlich die Situation mit berücksichtigen. Da bin ich völlig bei dir. Vielleicht denken wir einfach mal vom Kunden rückwärts in die Supply Chain. Also das Ziel ist, wie Nico ja auch richtig sagt, wir wollen den Kunden bei euch, den Patienten, bestmöglich beliefern. Ne? Was brauchen wir dafür? Und dann gehen wir sozusagen einfach durch die Supply Chain durch und überlegen uns, wo haben wir denn eigentlich Risiken? Und wie könnten wir denn diese Risiken jetzt vermeiden, reduzieren? Und das können wir zum gewissen Grad machen. Das können wir zum Beispiel über Bestände machen. Das können wir zum Beispiel durch Überkapazitäten, zusätzliche Zulieferer, zusätzliche Transportkapazitäten machen. Aber irgendwann macht das einfach keinen Sinn mehr. Und dieses Verständnis muss man entwickeln. Und das ist was sehr häufig den Unternehmen noch abgeht. Man ist in seinem System gefangen, dass man zum Beispiel jedes Jahr irgendwie 3% Kostenreduktion braucht. So, aber diese Kostenreduktionen, die machen halt vielleicht aber auch den Teil der Supply Chain immer fragiler. Irgendwann bricht er. Und dann brechen uns vielleicht 20% vom Umsatz mal weg für 6 Monate. Und dann sind aber die Kosteneinsparungen der letzten 20 Jahre aufgefressen. Ja, und genau dieses Verständnis, das muss man haben. Und das muss man sich erarbeiten. Und dann muss man entscheiden. Weißt du, wenn man dann entscheidet, nein, ich will Kosteneinsparungen machen und ich gehe voll ins Risiko, dann ist das halt die Entscheidung. Die trifft man zusammen. Dann darf man aber in 6 Monaten, wenn dann die Disruption passiert ist und man dann eben kurz vor der Insolvenz steht, darf man sich auch nicht beschweren, dass man jetzt kurz vor der Insolvenz steht. Ne? Also da muss man auch die Konsequenzen tragen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist sozusagen das, was wir vorhin diskutiert haben. Wir gehen sozusagen ein bisschen von der Optimierung zu der Optionalität. Ja? Und wenn wir jetzt dann sagen, es gibt auch Industriezweige, so Low-Cost-Textil, die einfach davon leben, dass alles so günstig wie möglich ist. Das heißt, wenn man denen jetzt sagt, ihr müsst euch jetzt dadurch absichern, dass ihr irgendwo Kosten aufbaut, dann funktioniert das Geschäftsmodell nicht mehr. Bei denen ist es aber auch so, wenn da eine Disruption, das sieht man jetzt ja in der Realität, das sind ja die ersten, die dann insolvenz gehen, weil halt einfach im Prinzip über eine längere Route höhere Transportkosten dann die Marge so runtergeht, dass man irgendwann dann einfach keine Möglichkeit mehr hat, Geld zu verdienen. Ne? Aber diesen Zusammenhang muss man verstehen. Und das ist was man nur jedem mitgeben kann. Geht durch die Supply Chain, versteht, wo denn eigentlich die Breakpoints sind, wo bricht die Supply Chain und wann bricht sie und was kann ich dagegen tun? Macht es denn Sinn, da zu investieren, nicht zu investieren? Und das auch immer wieder anzuschauen und nicht nur einmal, weil die Welt um uns herum ändert sich halt leider ständig. Andererseits macht es auch Supply Chain natürlich wieder interessant.
Das macht es. Und die Verknüpfung, Knut, finde ich sehr wichtig, dieses durch die Supply Chain gehen, Continuous Improvement zu machen, zu schauen, wo kann ich Verbesserungen herbeiführen, die mir auch einen ökonomischen Wert bringen, aber die mir auch helfen oder dieses Verständnis, was ich dabei erzeuge, ne, dass ich meine Supply Chain besser verstehe, besser weiß, wo die Hebel sind. Ich habe eine Value Stream Analyse, die hilft mir natürlich auch, um besser zu verstehen, wo sind meine Risiken. Und ich glaube, da sind wir oftmals nicht clever genug, würde ich sagen, das entsprechend zu nutzen. Wir gucken dann drauf, okay, wir müssen jetzt unsere Lieferanten besser verstehen. Also wir kommen aus dem Risikogesichtspunkt daraus. Wir müssen das vielleicht mehr dahin drehen, zu sagen, okay, was hilft uns das kostenseitig? Und das, was wir daraus lernen, ist gleichzeitig das, was wir für Risiko benutzen. Also es kommt wieder darauf so ein bisschen zurück, wie erzählen wir die Story, warum wir bestimmte Sachen brauchen? Und wie nutzen wir diese Power der Stories dann dazu, im Prinzip indirekt das zu erreichen, was wir für Resiliency bauen müssen, aber gleichzeitig das eigentlich unter ein Kostenspar-Thema packen. Wie diese Verknüpfung zu schaffen, ist extrem wichtig.
Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, Nico, das Narrativ. Ne? Wenn ich jetzt sozusagen dem Vorstand sage, wir müssen hier den zweiten Lieferanten qualifizieren, das kostet so und so viel Geld, und da aufhöre, dann sagt jeder, machen wir nicht, warum sollten wir das dann machen? Wenn ich dem Vorstand sage, guck mal, wir haben hier den Umsatz, der ist at risk, und diese Marge ist at risk, und diese Kunden, die wandern dann ab, wenn wir nicht liefern können, um das zu vermeiden, qualifizieren wir diesen zweiten Lieferanten, dann ist es auch eine ganz andere Story.
Das klingt sehr plausibel, Knut, also dieses Narrativ zu erzeugen, ist sehr, sehr viel überzeugender, gerade auf Geschäftsleitungsebene, aber ich meine, das ist so offensichtlich, warum passiert es nicht öfter? Warum ist das ein Problem? Warum wird dieses Narrativ nicht erzählt? Liegt es daran, was Nico vorhin beschrieben hat, dass wir im Supply Chain Management jetzt nicht unbedingt wissen, wie man besonders attraktive Narrative erzeugt, weil das eigentlich gar nicht unser Hauptwerkzeug ist, sozusagen unser Hauptwirkungsfeld im Vergleich zum Marketing beispielsweise? Oder wo gibt es andere Widerstände oder Verständnis, überhaupt diesen Zusammenhang herzustellen oder auch Interessen, unterschiedliche Interessen innerhalb des Unternehmens, so ein Narrativ überhaupt zu erzeugen? Woran liegt es, dass dieser sehr, sehr offensichtliche Ratschlag irgendwie doch anscheinend nicht bei jedem angekommen ist bisher?
Ich fange mal an und dann kann Dico reingehen. Also in Supply Chain, wir haben da ein ganzes Buch drüber geschrieben, ne? Source to Sold, geht nicht nur um Narrativ, aber es geht auch um Narrative. Supply Chain-Kollegen mögen nerdy Supply Chain-Sprache. Das ist einfach so. Und das wird aber nicht immer von allen anderen verstanden. Also das ist mal ein Grund. Der zweite Grund ist, teilweise hat man eben auch nicht die Daten. Ne? Man hat sich nicht darum gekümmert zu verstehen, was ist denn eigentlich jetzt wirklich at risk? Dass man sagt, hey, wir müssen hier was machen. Das ist gefühlsmäßig zwar richtig, aber dass man dann mal wirklich dann eben durch die Supply Chain durchgeht und sagt, hey, wenn wir das nicht machen, dann kann es sein, dass wir in einem halben Jahr 10% unseres Umsatzes verlieren. Diese Daten sind halt nicht da und damit kann man auch keine Szenarienanalysen machen. Das heißt, man weiß gar nicht, was man eigentlich, was man einfach spricht. Und dann ist es natürlich auch so, dass auf der gegenüberliegenden Seite, also im Vorstand der Geschäftsleitung, dann teilweise auch, sagen wir mal, nicht gehört werden will. Ne, dass man einfach sagt, hey, im Augenblick funktioniert es doch, dann lass es doch so weitermachen. Das ist ein bisschen kurz gedacht, aber das ist natürlich auch ein Grund.
Das letzte Knut ist immer wieder das Beispiel, wie viel Versicherung möchte ich mir kaufen? Ne? Das, was jeder für sich zu Hause beantworten muss, aber was auch dann schon wieder in das Narrative reinspielt. Ne? Wie kann ich praktische Beispiele, die jeder kennt? Ich muss mein Haus versichern. Wie weit gehe ich? Welche Kriterien setze ich dazu an? Ne? Wie können wir die nutzen, um auf Supply Chain zu projizieren? Oder wie können wir die auf Supply Chain projizieren, um das Richtige zu erzeugen? Transparenz bin ich 100% bei. Das ist ein super schwieriges Thema, diese End-to-End-Transparenz zu haben, die dann auch zu nutzen. Ist jedes Unternehmen mit beschäftigt. Und ich glaube, was zusätzlich noch dazu kommt, ist, wir haben viele Experten, die in ihren Bereichen sehr stark sind. Und wir haben, auch wenn Supply Chain sehr integrativ arbeiten muss, auch an der Supply Chain haben wir teilweise wenig Leute, die wirklich diesen End-to-End-Blick haben und die diese Verknüpfung machen, um dann zu sagen, okay, ich habe das Problem und ich darf nicht nur auf dieses Problem hier isoliert schauen, wie kann ich das lösen, sondern ich muss halt einfach links und rechts weiterschauen, wie kann ich das mit anderen Themen verknüpfen, um eine entsprechende Lösung zu erzeugen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir unsere Leute mehr trainieren müssen, dieses über den Tellerrand des eigenen Prozesses schauen, mehr integriert zu denken, die Probleme aus einem anderen Blickwinkel irgendwo zu sehen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Gut, noch irgendwas, was wir im Kontext von dem Thema Supply Chain Resilience, Supply Chain Risk jetzt noch nicht erwähnt haben, dass du unbedingt noch an den Mann bringen möchtest. Hätte auch eine Folge werden können, die irgendwie 3 Stunden lang geht, aber im Angesicht der Tatsache, dass wir das unter einer Stunde halten wollen, gerne noch dein finales Plädoyer beziehungsweise irgendwelche wichtigen Sachen, die wir noch vergessen haben.
Ich bin mir sicher, dass wir Sachen vergessen haben, aber ich glaube, wir haben eine sehr gute Abdeckung schon von den Themen. Mein Plädoyer: erzeugt die Transparenz, bereitet euch darauf vor, stellt sicher, dass ihr das richtige Narrativ habt, bereitet Szenarien vor und geht einfach davon aus, dass die nächste Disruption auf jeden Fall kommt. Die kommt auch eher morgen als in einem Jahr. Und die Supply Chain kann vorbereitet sein, kann hier auch einen wahnsinnig wichtigen Wertbeitrag leisten, dass die Kunden eben weiter zuverlässig beliefert werden.
In diesem Sinne, Nico, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Viel, viel Erfolg auch in Zukunft bei euren Bemühungen, eure Supply Chain resilient zu halten. Und vielen Dank, Knut, für diese tollen Insights, für die tolle Diskussion. Dank euch beiden. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Super. Oh, danke, ciao, ciao. Knut.
Danke. Ciao.